Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Heute mit Jana Wagner und Bas Böttcher. Bas Böttcher, der hat nicht nur einen wunderschön klingenden Namen, er hat auch das Spiel mit den Worten zu seinem Beruf gemacht. Er ist einer der Gründerväter der deutschen Poetry Slam Szene. Geboren ist er in Bremen, heute lebt er in Berlin. Und über seine Anfänge, seinen Weg als Spoken Word Artist und wohin die Reise geht, darüber will ich jetzt mit ihm sprechen in dieser Ausgabe des Literaturhaus-Podcasts. Wir sind gerade zu Hause in meinem Wohnzimmer, also wenn es so ein bisschen knarzt, das ist hier der alte Holztisch, besser hier mal nicht drauf lehnen. Aber in einem Café oder Hotel können wir uns ja heute nicht treffen. Wir sind im zweiten Lockdown, das heißt Theater, Kultureinrichtungen sind geschlossen. Bas, wie geht's dir denn gerade? Was machst du so?
Ja, für einen reisenden Dichter ist es eine ungewohnte Zeit und ich bin gedanklich viel unterwegs. Man muss ja nicht immer nur physisch reisen, man kann auch im Kopf viel reisen und ich entdecke eine Kunst wieder, die ein paar Parallelen zum Dichten aufweist. Das ist die Kunst des Programmierens. Und wir haben ein paar Online-Formate entwickelt, zum Beispiel wortsport.org. Und ich schlage mich dort mit Sprachen wie Java, PHP und HTML5 und MySQL und solchen Sachen rum, was übrigens ein ganz spannendes, auch künstlerisches Terrain ist.
Wir sitzen jetzt beide an meinem Tisch und haben beide einen Laptop vor uns. Deswegen können wir die Seite auch gemeinsam öffnen und wenn Sie das auch tun wollen, wortsport.org ist die Seite. Ja, erzähl mal ein bisschen, was kann man da machen?
Genau, also es ist ein Wortspielplatz. Und dieser Wortspielplatz, der besteht aus unterschiedlichen Disziplinen und Anregungen. Dort kann man unter anderem sich ein Pathos generieren lassen. Es gibt die Pathos-Maschine. Und dann gibt es einen Zungenbrecher-Generator, wo man sich einen Anfang für einen Zungenbrecher generieren lassen kann und den weiterschreiben kann. Man hat die Möglichkeit, Audio-Podcasts zu hören von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, die eben Tipps fürs eigene Schreiben geben. Also es ist quasi so die Verbindung zwischen Originaltexten, aber auch Sekundärliteratur, wo man selbst was über Schreibtechniken für die Bühne erfährt.
Du hattest die Pathos-Maschine erwähnt. Ich habe die jetzt auch gefunden. Also man geht hier auf die Seite und findet eine kleine Kachelübersicht mit verschiedenen Schlagworten. Also es gibt zum Beispiel das Protagonisten-Lotto, die Pathos-Maschine.
Ich lese mal einen Pathos vor. Wir haben der immer gleiche Geist unserer Sorgen, das unwiederbringliche Wunder der Sünde, die lächerliche Bühne der Leichtigkeit. Und dann klickt man drauf und dann kommt wie so ein einarmiger Bandit neuer Pathos bei raus und jetzt haben wir wieder was Pseudopathetisches. Der innere Fluss der Schönheit, die verdammte Kiste der Gerechtigkeit, der umgängliche Klang der Zuflucht. Und sowas entsteht dann da. Irgendwann ist vielleicht auch auf diese Weise der Buchtitel Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins entstanden.
Das ist sicher mit einer Pathos-Maschine erzeugt worden, ja. Das heißt also, für dich funktioniert das. Ein Spoken-Word-Artist ohne Bühne im Homeoffice, der sucht sich seine technischen Möglichkeiten.
Na, natürlich funktioniert Spoken-Word-Poetry überhaupt nicht ohne Bühne. Aber es kann ja alles eine Bühne sein. Selbst die U-Bahn kann eine Bühne sein, die Straßenbahn kann eine Bühne sein, die Straße selbst kann eine Bühne sein. Und wenn man es so begreift, dann bilden sich vielleicht neue Präsentationsformen. Und ich habe selber auch zum Beispiel eine Bühne gebaut, das ist die Textbox. Diese Textbox war dafür konzipiert, dass man, also Bühnendichterinnen und Dichter, die ja klanglich arbeiten und gehört werden müssen, die auf die Buchmesse zu bringen. Und auf der Buchmesse darf man ja keinen Lärm machen, deswegen hatte ich eine Box gebaut, die erinnert an eine Tonstudio-Gesangskabine oder an eine DJ-Box. Und das Publikum kann per Kopfhörer lauschen und man ist live an den Lippen der Autorin, des Autors. Und diese Textbox, die ist dann auch um die Welt gegangen. Also wir waren anfangs auf der Frankfurter Buchmesse, später dann aber auch auf der Buchmesse in Peking, in Bangkok, in Rio de Janeiro und eben auch in Taipei und sonst wo. Und selbst im Centre Pompidou stand die Textbox. Und das fand ich spannend, dass eben auch da eine Sache, die ursprünglich eigentlich als Bühne gedacht war, selbst zu einer Art Kunstinstallation verstanden wurde.
Die Textbox ist ja quasi eine Bühne im Mini-Format hinter Plexiglas. Eigentlich ist das ja perfekt geeignet für diese Corona-Zeit. Was macht denn diese Box heute?
Genau, die ist in einem Künstleratelier bei einem befreundeten Bildhauer in Dresden gelagert. Und wir müssten jetzt das Ganze eben von Kopfhörern umbauen auf Handyempfang. Wäre ja relativ leicht möglich. Und dann haben wir die keimfreie Poetry-Bühne. Die ist noch gar nicht aus dem Hut gezaubert worden. Mal gucken, ich bin ja Optimist und denke, wenn wir uns in dem Jahr wieder treffen, ist der Lockdown vom Lockdown passiert. Das heißt also, alles ist wieder offen.
Bevor wir jetzt weiter machen, wollte ich mit dir ein kleines Spiel spielen. Und zwar, damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen, habe ich ein kleines Entweder-Oder vorbereitet. Also du musst dich schnell entscheiden. Und ja, wollen wir einfach mal loslegen?
Sehr gerne.
Gut. Lieber Dauerpaddeln oder Powerdaddeln?
Das muss man unbedingt zusammenbringen. Man muss beim Dauerpaddeln Powerdaddeln und das quasi synchron hinkriegen. Also da darf ich mich auf gar keinen Fall festlegen.
Lieber Dosengericht oder ein Rosengedicht?
Ja, dann schon lieber zweiteres Rosengedicht, wobei die nicht immer romantisch sein müssen.
Rosen sind auch ein bisschen abgedroschen, oder?
Genau, die können auch ganz schön schmerzen und werden ja auch künstlich nachgebaut und man schießt mit Gewehren auf Jahrmärkten drauf. Also das ist so ein Rosengedicht, das muss nicht immer nur schön sein.
Lieber Zaster verleihen oder Laster verzeihen?
Oh, ein Zaster verleihen, das habe ich tatsächlich jetzt neulich getan. In Zeiten des Lockdowns müssen die Künstler zusammenrücken.
Jetzt ein Entweder-Oder, das vielleicht nur die BremerInnen verstehen. Lieber Schwachhausen oder stark wohnen?
Genau, also das ist eine Sache, die auch in Berlin geht. Lieber schöne Weide oder Schweineöde. Insofern, also kommt mir das schon bekannt vor. Aber ich bin ja Findorfer. Deswegen, also da muss man auch dazu stehen. Also ich komme vom Torfkanal aus der Bremer Bahnhofsvorstadt. Und deswegen würde ich sagen, stark wohnen.
Stark wohnen, okay. Wenn du dich entscheiden müsstest, entweder immer reisen oder nie wieder reisen?
Immer reisen. Das Interessante ist ja, selbst wenn wir stillsitzen, reisen wir ja. Also das, so sehe ich das zumindest. Und deswegen ist also alles eigentlich eine riesengroße Reise.
Also auch das mentale Reisen vom Sofa aus geht gut.
Ja, und abgesehen davon glaube ich schon, dass man sich in anderer Hinsicht fortbewegt und dass man vorankommt. Und es gibt ja tatsächlich im Leben von Bühnendichterinnen und Dichtern immer diese zwei Modi. Der eine Modus ist eben der Bühnen- und Tourneemodus und der andere Modus ist zu Hause und Schreiben. Und eben das Schreiben, ja, das bringt am meisten voran.
Entweder immer reimen oder nie widersprechen.
Man muss definitiv immer irgendwie reimen. So, wo sollen sonst irgendwie die Ideen herkeimen? Es wäre ja gar nicht anders möglich. Ein Leben ohne Reime wäre tödlich.
Wird das jemand auf die Nerven gehen oder würdest du dir vielleicht selber irgendwann auf die Nerven gehen? Oder glaubst du, dass du dich dran gewöhnst?
Es geht extrem auf die Nerven. Das Verrückte ist ja an Reimen, dass sie irgendwann auch so inflationär sind, dass man sie vielleicht im besten Falle gar nicht mehr hört, weil sie quasi dann so selbstverständlich sind, dass sie einfach überhört werden. Aber ich glaube, man muss eben differenzieren. Es gibt ja so die Reime, die auch sowas wie ein Sechser im Lotto sind plus Zusatzzahl. Also wie wenn ich sage so, dann möge sie mit dir sein, durch höchste Ziele allein strömt Energie in dich rein, als dröhnt dein Beat in den Bein. Dann habe ich halt 6 richtige mit Zusatzzahl. Aber ich habe halt auch so Sachen wie Klaus wohnt in einem Haus. Sieht eine Maus und die Geschichte ist aus. Wo das dann eben ein Richtiger am Lotto ist und man da sicherlich nichts gewinnt. Übrigens kann man diese Geschichte mit dem Klaus im Haus und der Maus und die Geschichte ist aus auch mit Vierfachreim sagen. Dann klingt sie so. Plötzlich ist da Klaus Beck, ich sage dir. Der lebt in der Baukomplex Etage 4. In irgendeinem Raum entdeckt er dies Nagetier. Falsch liegt, wer glaubt, dieser Text startet hier. Also das sind so Sachen, die dann eben klar machen, Reim ist nicht gleich Reim.
Wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder Internet oder nie wieder Bücher, das ist jetzt fies.
Ja, da ich ja ein Dichter bin, der eigentlich sein Werk im Kopf trägt und auch seit vielen Jahren ganz absichtlich keine Bücher rausgegeben hat, würde ich trotzdem sagen, dass ich auf die Bücher nicht verzichten wollte. Um das Haptische geht es dabei und um das eigentlich unendlich Verfügbare und um das auch, was Spuren bekommen kann und dann ein eigenes Leben führt. Mir ist auch gefallen, dass die wirklich wertvollen Sachen eben auch nach wie vor in Büchern stehen. Die haben ja auch ihren Preis, während ja online vieles umsonst, um mal jetzt mal absichtlich dieses Wort zu benutzen, umsonst ist.
Hast du ein Lieblingsbuch?
Ja, also lustigerweise momentan fiel mir gerade ein Buch ein, das kleine Lexikon der Provinzliteratur. Das ist eigentlich eine Mockumentary, die ist mal in der Schweiz erschienen, im Bilger Verlag, der mit den sechs Fingern. Das ist eine ganz kleine Auflage erschienen, aber ich liebe das. Mann ohne Eigenschaften ist wahrscheinlich so ein Lieblingsbuch von vielen und das kannst du ja auch an jeder Stelle aufschlagen und das sind so die Sachen, die jetzt momentan in meinem Kopf rumgeistern, kann sich aber schnell wieder ändern.
Dann habe ich noch eine letzte Schnellfrage. Lieber mit Goethe in der Kneipe oder mit Capital Bra in der Uni?
Ja, definitiv also mit Capital Bra in der Uni.
Ja, warum?
Ja, es geht einfach darum, dass wir eine andere Zeit haben, andere Ideen, andere Themen wichtig sind. Es geht auch darum, dass ich mich gerne mit der Echtzeit beschäftige, mit dem Hier und Jetzt. Und natürlich baut vieles auch auf Historie und dem, was davor war. Aber das ist eben eine Sache, die kann man nachlesen. Und das, was hier und jetzt ist, das kann man von Mensch zu Mensch austauschen. Aber wenn ich dann noch mal was äußern könnte, was jetzt nicht in der Auswahl war, dann würde ich sagen, mit Tschechow im Zug.
Okay, was erhoffst du dir davon?
Ja, erstmal gibt es in Russland sehr lange Zugstrecken. Da kannst du sechs Tage fahren. Und ich finde mittlerweile, also von den Kurzgeschichten her, sind einfach Tschechows Kurzgeschichten die besten, die es gibt.
Kannst du dich an den Moment erinnern, als du gemerkt hast, okay, Sprache ist mein Ding? War das irgendwie im Kindergarten oder in der Schule? Oder gab es überhaupt so einen Moment, wo du gemerkt hast, das macht mir Spaß?
Ich glaube, der Faktor war schon ziemlich früh da und ich habe es auch tatsächlich daran gemerkt, dass mein Bruder genervt war. Ich hatte ja einen älteren Bruder in meiner Kindheit in Bremen und der war immer genervt, wenn ich mit neuen Wortspielen oder neuen Zungenbrechern daherkam. Natürlich gibt es dieses Bekannte, wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen und ich habe mir dann überlegt, man muss andere Wörter finden, die auch Verb und gleichzeitig Substantiv sind, so wie Streifen, ne? Wenn Streifen hinter Streifen streifen oder wenn Grillende grillen, Grillende grillen, grillen und so. Und ich glaube, da war schnell die Geduld meiner Familie am Ende. Und dann ging es da los, dass ich das Glück hatte, dass viel in meiner Kindheit gesungen wurde. Ich war im Schulchor, ich hatte in der Grundschule die Musiklehrerin, die gleichzeitig auch Deutschlehrerin war und wir haben jede Woche ein neues Lied gelernt, die ich noch heute auswendig kann. Und ja, diese Liederkultur und dann die Werbeslogans, die auf einen niederbrachen. Dann bin ich ein Kind der neuen deutschen Welle, wo auch wieder Lieder in deutschen Texten präsentiert wurden und hip und en vogue waren. Und all diese Einflüsse, die waren jetzt nicht ganz spurlos.
Wie waren denn deine Anfänge auf der Bühne? Kannst du dich an deinen ersten Bühnenauftritt erinnern? War das in einer Band oder du hast ja auch mal in einer Band gespielt?
Genau, also es gibt unterschiedliche Zugänge meinerseits zur Bühne. Ich fange mal bei der Straße an. Also ich war Jongleur und bin auch in Bremen hier in der Fußgängerzone als Jongleur aufgetreten. Und der Höhepunkt war dann immer Feuerspucken. Ich habe also, bevor ich gedichtet habe, erstmal Feuer gespuckt. Und dann sind mir aber die Bälle ständig runtergefallen, sodass ich also auch immer kleine Geschichten erzählen musste und das Publikum auf andere Weise bei der Sache halten. Und so ist das Wort wieder ins Zentrum gerückt. Dann habe ich Theater gespielt und zwar in einer übergreifenden Theatergruppe von jungen Erwachsenen. Und wir haben unsere Stücke selber geschrieben. Diese Theatergruppe hier in Bremen heißt BEST. Und das war Bremens erste schulübergreifende Theatergruppe, BEST, BEST. Und da hatten wir einen fantastischen Theaterlehrer, den Karl-Heinz Wenzel, der war eben Bremens Schultheaterbeauftragter. Und da habe ich eben mitbekommen, wie man ein Stück fürs Theater schreibt. Dann gab es den Zugang über die Band. Wir hatten hier einen alten Weltkriegsbunker mehr oder weniger besetzt und unseren Übungsraum da aufgemacht. Und es wurde toleriert von der Stadt Bremen. wo ich im Nachhinein wirklich sehr dankbar bin. Und wir hatten sogar Stromanschluss. Wo der Strom herkam, wussten wir gar nicht so genau.
Im Bunker hattet ihr Strom.
Und genau, und konnten, irgendwo muss man ja seine Verstärkeranlagen anschließen. Und das war dann der Musiktext, wo auch wieder Zugang zur Bühne und Zugang zum Wort war. Und ja, unser Schlagzeuger ist öfter mal zu spät gekommen. Ein toller Typ, also den werde ich nie vergessen. Ein toller, richtig guter Typ. Und manchmal kam er zu spät und irgendwann habe ich gemerkt, ich möchte mich auf Songtexten eben fokussieren. Und so war wieder das Wort im Zentrum. Und viele Gedichte, die ich schreibe, sind eigentlich auch in gewisser Weise nach wie vor Lieder.
Kommen wir nochmal vom Jonglieren von der Straße auf die große Bühne zurück. Ich habe mich mal ein bisschen eingelesen in die Geschichte des Poetry Slams und da stand, dass es angeblich einen Karfreitag gab im Jahr 1997, als die großen Slam-Master aus Berlin, Hamburg und München zusammengekommen sind. Und das soll der Geburtstag der deutschen Slam-Szene sein.
Es gab dieses Slam-Masters-Meeting, was tatsächlich als Begründungsdatum gesehen wird, und zwar war es aber kein Karfreitag, sondern ich glaube der 3. Oktober, also das war der Sonntag nach den ersten deutschsprachigen Meisterschaften. Und dort gab es auch eine Krone, die hatte ich ja damals gewonnen. Und das war eben die Krone der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften und die wurde dann auch von allen Anwesenden unterschrieben. Also es gibt sogar diese unterschriebene Krone, die gibt es noch. Die ist tatsächlich bei mir, aber ich verrate nicht,
wo. Wollte ich nämlich jetzt gerade fragen, wo liegt sie denn? Nein.
Genau. Okay. Und, und ja, ob das jetzt das Gründungsdatum ist oder die ersten Spoken-Word-Veranstaltungen, die stattfanden, das war ja vielleicht noch 2 Jahre früher, unter anderem hier auch in Bremen, wo tatsächlich so eine der Wiegen des deutschsprachigen Poetry Slams liegen. Hier war ja ganz engagiert der Meister Propper oder auch genannt Günther Kahrs, a.k.a. diese Figur, die war eben auch ein Netzwerker. Also Günther Kahrs hat die Leute zusammengebracht aus verschiedenen Szenen. Hatte er einen Club hier in Bremen, der hieß AKAS. Das war die Abkürzung für Alles kann anders sein. Und in diesem AKAS-Club, da fanden kleine Lesungen statt. Außerdem hat der Günter Kahrs hier auf der Straße in Bremen so kleine Straßenzeitungen verteilt, selbstgeschriebene, teilweise kollagiert, teilweise zusammengeschrieben, im Stil von Rolf-Dieter Brinkmann, so mit Text und Bild. Und das war für mich zum Beispiel sehr prägend und auch diese Begegnung, dass er uns Kids damals eben eine Bühne gegeben hat. Ja, ich glaube, so auch solche Lebenskünstler wie Günter Kahrs, das sind halt so Bremer Originale, aber die haben mich sehr geprägt.
Und er hat dich dann auch auf die Bühne geholt? War das so ein ausschlaggebender Punkt, dass du dich getraut hast, mit deinen Texten auf die Bühne zu gehen?
Genau, also ich war ja schon als Musiker auf der Bühne. Habe am Anfang auf Englisch getextet, auch weil ich mich, glaube ich, eigentlich hinter meinem Englisch irgendwie verstecken wollte. Und dann aber gemerkt, dass es eigentlich viel spannender ist, sich dem zu stellen und dem Wort und der Bedeutung auch zu stellen. Und dann war sofort der Gedanke da, dass man diese Musiktexte eben auch mal pur auf die Bühne bringen musste. Und in dem Moment waren es dann plötzlich Gedichte. Es gab dann auch schnell andere Bühnen, die Spoken Word in Deutschland auf die Bühne brachten, die hießen aber noch nicht Poetry Slam. Eine von diesen Bühnen war zum Beispiel in Hamburg auf der Reeperbahn, der Mojo Club. Und die hatten damals aber immer nur Leute aus London eingeladen, weil dort die Szene schon ein bisschen weiterentwickelt war. Und ich hatte dann das Glück, einmal dort im Vorprogramm auftreten zu können. Und das war dann schon so der erste Schritt aus Bremen hinaus. Und dann gab es plötzlich auch so Off-Festivals aus einem Netzwerk, quasi so eine Art Vorstufe von Poetry Slam, die hießen Social Beat. Und in diesen Netzwerken hatte ich mich bewegt. Aber Bremen war immer so mein Ausgangspunkt für all diese Tourneen. Hier hatte ich meinen Schreibtisch, hier habe ich gearbeitet. Und von dort aus ging es dann immer in alle Himmelsrichtungen.
Poetry Slam ist ja in den Jahren darauf wahnsinnig populär geworden. Hättest du damit damals gerechnet, dass sich quasi so eine Poetry Slam-Welle daraus ergeben wird, dass Leute sich Poesie in großen Hallen auf der großen Bühne anhören?
Ja, das ist natürlich so ein allgemeines Phänomen, dass in bestimmten Monokulturen es relativ leicht ist, auch plötzlich einen Gegenakzent zu setzen. Und die Lyrik war zu der Zeit für mein Verständnis doch durchaus eine recht starke Monokultur. Das heißt also, Lesungen fanden grundsätzlich nur vom Buch abgelesen statt. Es hat fast nie jemanden gegeben, der frei vortrug und da mal einen Blick ins Publikum wirft. Es war auch irgendwie der Gedanke, dass Worte doch wieder reimen dürfen und eine klangliche Qualität haben dürfen. Dieser Gedanke war schon relativ fern. Vielleicht, weil der Reim auch verpönt war. Ich meine, wir leben in einem Land, wo Demagogie und auch so das Verführerische im Wort auch durchaus natürlich ganz extrem für Verbrechen und für Volksverhetzung und so benutzt wurde. Und das heißt also, die Sprache im deutschsprachigen Raum ist nicht mehr unschuldig. Und so Sachen wie Reime und Gefälligkeit von Sprache, das war erstmal verpönt. Und irgendwie herrschte anscheinend so eine Art Geist, dass Gedichte grundsätzlich anstrengend sein müssen, sonst haben sie kein Gewicht. Ne? Und da was entgegenzusetzen, zu sagen, hey, aber wir können auch die Sprache auch positiv nutzen und der eine Leichtigkeit verleihen. Das heißt ja nicht, dass sie dadurch seicht ist, sondern es ist ja wie beim Ballett. Wenn du eine Leichtigkeit erzeugen willst, musst du ja sehr hart dafür arbeiten und dich auch manchmal sehr krass verbiegen. Es wirkt aber dann am Ende leicht und vielleicht tänzelnd. Und diese akustische Dimension von Dichtung, die kam durch den Poetry Slam wieder ins Bewusstsein. Natürlich sind nicht alle Vertreterinnen und Vertreter des Poetry Slam dem treu geblieben. Wir haben auch viele Geschichtenerzähler mittlerweile. Einige sehen den Slam auch wie so eine Art Treppe, Trittbrett für eine Comedy-Karriere. Da hat man dann oft ganz vielfältige Abende, aber unter anderem eben auch nach wie vor Poeten. Und das ist eine Sache, wo ich wirklich stolz bin und auch wo ich froh bin, dass diese Entwicklung miterlebt zu haben.
Du machst ja mittlerweile auch sehr viel Bildungsarbeit, also gehst in Schulen, hast jetzt mitgewirkt beim Schulhausromanprojekt in Bremen in der Oberschule in den Sandwehen, warst da auch wieder dabei. Ist das jedes Mal eine ganz neue Erfahrung, die du da machst mit den Kindern?
Genau, also ich habe auch das als Inspirationsquelle entdeckt, mit Personen zu arbeiten, die vielleicht selber zum ersten Mal schreiben, aber die vielleicht Geschichten haben und Geschichten erzählen können, die andere niemals erleben würden. Und da, glaube ich, einfach ja so diese Symbiose zu entdecken als was Produktives, wo also jemand, der vielleicht die Schreibtechniken kennt und vermitteln kann, mit Leuten zusammenkommt, die Geschichten in sich tragen, die jetzt andere Leute sich nie in der Bibliothek anlesen könnten, ne? Die das vielleicht auch manchmal krasse Lebensläufe haben oder auch eben Erzählstoff haben, der sonst nicht so gehört wird. Und das sehe ich als große Bereicherung und bin froh, dass wir hier in Bremen das Schulhausprojekt machen konnten, wo wir eben im Schulhaus einen Roman schreiben, der dann auch tatsächlich gedruckt wird und im Verlag erscheint. Das ist natürlich für die Schreibenden eine riesengroße Wertschätzung.
Kann man denn Poesie, kann man den Umgang mit Sprache denn lernen oder ist das einfach auch ein Stück weit angeboren, also dass man dann Talent hat oder nicht?
Ja, Talent ist ja immer eine schwierige Sache. Ich glaube, Leute, die talentiert sind, sind vielleicht sogar eher in der Versuchung, weniger zu tun und am Ende vielleicht das Talent auch einfach schleifen zu lassen. Deswegen glaube ich eben ganz stark an diesen handwerklichen Ansatz und auch an den Ansatz, dass man vielleicht, weil man bestimmte Defizite hat, dann besonders engagiert oder motiviert ist. In meinem Fall war es halt so, ich konnte nicht singen, deswegen musste ich rappen. Und ich hatte dann halt gedacht, okay, dann muss man auch wirklich viel Energie in diese Texte, in diese Rap-Texte schreiben. Ich war ja auch kein Ghetto-Kind, ich kam ja aus Findorf. Das heißt, also musste ich mir ein anderes Markenzeichen drauf schaffen. Und das war eben der poetische Rap an der Anfangszeit als Teenager. Wo es ja auch Vertreter in den USA gibt, die dafür stehen, für den Conscious Rap. Und Dann diese anderen Geschichten, dass ich konnte kein Musikinstrument spielen und musste dann das Mikrofon, also oder ich war ein schlechter Jongleur, deswegen musste ich mir Ausreden einfallen lassen. Und allein aus diesen Defiziten heraus konnte man dann eigentlich besonders motiviert agieren. Und weil ich auch ein schlechter Vorleser bin, musste ich Sachen auswendig lernen. Aber mittlerweile habe ich halt 3,5 Stunden Poesie im Kopf und kann die abrufen. Und so ist es, glaube ich, mit den Talenten. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man ausdauernd an seine Idee glaubt und dass man sich auch nicht abbringen lässt von Menschen, die einem vielleicht was anderes raten.
Ich würde gerne mal ein bisschen Poesie abrufen aus deinem Kopf. Hast du denn was, das du uns gerne vortragen willst, was vielleicht auch ein bisschen mit Bremen zu tun hat?
Genau, also es gibt verschiedene Stücke, die jetzt eigentlich mit Bremen zu tun hatten. Wir hatten ja hier, da wo jetzt wie neu gebaut wurde, hatten wir damals einen Schrebergarten. Und das war dann zwischenzeitlich so eine Mischform, weil das war schon nicht mehr offiziell Schrebergarten und teilweise wurden da auch schon ein paar Zellen abgerissen. Andere haben da aber noch gewohnt. Das war für eine Zwischenphase, als ich Teenager war, so eine Art freie Republik eigentlich, da an diesem Weidedamm 2. Und irgendwann habe ich, glaube ich, diese Parzelle mehr oder weniger für mich okkupiert und hatte da auch so meinen Freiraum. Wenn der Apfel hinabfällt und vom Baum abgenabelt zu Boden durch Zweig und Blatt schnellt, dann schnappt noch in der Duft zu, bevor Dellen durch Aufprall entstehen und Druck stellen, wo Früchte prächtig prall am Baum prangen, Ast um Ast überlastet Obst behangen, Vitamin beladen zieht das Gewicht von Saft und Süße mit Kraft die Ernte herunter. Bis zu dem Punkt da stürzen sich Pfirsiche, sausen die Pflaumen, rauschen die Kirschen, tosen Aprikosen, Trinikloden zu Boden. Wenn der Apfel hinabfällt und vom Baum abgenabelt zu Boden durch Zweig und Blatt schnellt, bevor Dellen durch Aufprall entstehen und Druck stellen, schnappt noch in der Duft zu, pack zu, sack ein und beiß rein. Das ist zum Beispiel so ein Stück, ich bin ja da in der Nähe vom Findorfmarkt aufgewachsen. Mhm. Und beim Findorfmarkt gab es einen Stand, der hatte nur Äpfel. Und zwar 20 verschiedene Sorten.
Ich glaube, den gibt es immer noch.
Holsteiner Korks, Boskop, ja. Was man sich wünschen kann. Und dann gab es einen anderen Stand, da habe ich dann immer unsere gebrauchten Eierkartons hingebracht, weil der irgendwie einen eigenen Hühnerhof hatte. Und im Gegenzug zu diesen Eierkartons hat er mir immer ein paar Äpfel aus seinem eigenen Garten geschenkt. Tiedebein hieß der. Und ja, genau, das sind so diese Geschichten aus der Kindheit, die sich aber dann fortführen. Genauso vielleicht ein anderer Text, der ein bisschen noch stärkeren Bremen-Bezug hat. Es gab immer ganz viele Dinge, die ich mir nicht erklären konnte. Hier gibt es Orte mit merkwürdigen Namen, zum Beispiel sowas wie Am Doppen. Ich habe mich eigentlich immer gefragt, was ein Doppen eigentlich ist. Genauso wie zum Beispiel bei den drei Pfählen. Und dann überlegt man sich, was das für Pfähle sein sollen, die da gewesen sind.
Schüsselkorb.
Genau, Schüsselkorb. Ist Schüsselkorb auch, also konnten sie sich entscheiden, war das jetzt eine Schüssel oder ein Korb. Und genau solche Begriffe habe ich in einem folgenden Stück verarbeitet. Das können wir auch mal kurz hören. Weil ich Heimatplanet Erde nennen. Europa Heimatkontinent, geboren im deutschsprachigen Hafen grau und farbigen Land in allgemein. Bremen. Um genau zu sein, widme ich diese Worte und Hymne, dem Ort zwischen Airport und Wimme, wo die Duft nach Becks und Kaffee schmeckt und die Flagge nach Speck, wo vom Doppen bis Schütting, rund um den Pudding, von Wadde bis Hochding, jeder Punkt, jedes Ding voll Kindheitserinnerung steckt. Da sehen Oma und Opa seit 40 Jahren die Wagen rund um den Rimberdi-Ring fahren. Bunten Tor, Herdentor, wo ich geboren, sind die Straßen durchzogen von Phantomtoren. Auch Doven und Steintor sind unsichtbar, doch bei Werder sieht man die Tore noch. Wo ein Korb auch mal Schüssel und Schüsselkorb sein kann, da geht selbst das Flachtland Mordssteilmann. Wo Autos auf Sternen und Knoten verkehren, gibt's ein Wunder der Mathematik. Weil rechnet man die Bremer Viertel zusammen, das mehr als dein Ganzes ergibt. Und wenn man rechts von der Wiener Straße abbiegt, sieht man den Ort, wo das Universum liegt. So ist vom südlichen Rand bis Hollerland diese Stadt für Überraschung tolerant, ein Schlachthof für Kultur bekannt, ein tiefer Fall zur Wissenschaft ernannt. Zwei Städte bilden ein ganzes Land und gleich hinterm Bahnhof ein Elefant. Als Kindheitserinnerung scheint dem Erkunder die ganze Stadt voll kleiner Wunder.
Sehr schön. Auch so ein bisschen kleine Liebeserklärung an Bremen. Bist du denn noch?
Da sind so Insider-Sachen drin. Ne? Vor allen Dingen gibt es wirklich 1000 verschiedene Tore, die man aber nie gesehen hat. Ne?
Ja, also das stimmt.
Das Steintor, das Buntentor. Und alles ist nach irgendwelchen Toren benannt, aber ja, Bremen hat quasi das Phantomtor vorweggenommen.
Was bewegt dich denn heute? Über was schreibst du gerade Texte?
Also ich mag es ja, wenn man so kleine versteckte Dinge aufblitzen sieht. Also wenn dann plötzlich vielleicht in der Sprache irgendwas aufblitzt, was irgendwie vielleicht auch kein Zufall sein kann, oder wo man merkt, so, da versteht die Sprache sich selber oder da verrät die Sprache so ein kleines Geheimnis. Es würde ja naheliegen, über Corona zu schreiben. Vielleicht vermeide ich das momentan. Aber eine Zeile kam mir doch irgendwie in den Sinn. Das klingt etwa, wenn man das so isoliert betrachtet, ziemlich blöd. Aber Pandemie, natürlich total bescheuert. Aber irgendwie dachte ich so, da könnte man vielleicht mal was draus basteln. Pandemie, you and me. Keine Ahnung, also das ist aber auch wirklich so, dass man sein Material überall herholt. Meine Tochter, mittlerweile 4 Jahre, macht auch manchmal fantastische Wortschöpfung. Neulich kam sie mit dem Zweieck. Ich habe nachher mal geguckt, also Zweiecks gibt es.
Ein Zweieck, da muss ich mir ganz kurz mal überlegen, wie sieht ein Zweieck? Ein Dreieck, ja?
Genau.
Ein Zweieck?
Ein Zweieck, das muss man sich so vorstellen. Also früher, als man Globen noch aus Glas gemacht hat, dann mussten die ja beklebt werden. Und diese Globen wurden mit Zweiecken beklebt. Das heißt also, man macht so eine Art flach gedrückte Zitrone, die oben und unten eine Ecke hat und der Rest ist rund. Okay. Das ist ein Zweieck, aber das habe ich auch erst später gemerkt. Ich fand nur das Wort irgendwie schön, weil es so eine Selbstverständlichkeit nimmt und irgendwie ad absurdum führt. Und man könnte dann das weiterführen und die Zweiecksbeziehung draus machen. Und das geht einfach immer so weiter. Dieses Spiel mit den Assoziationen. Das ist einfach immer ein Sammeln und Jagen und irgendwann dann ein Verarbeiten.
Das war der Literaturhaus-Podcast mit Bas Böttcher und mir Jana Wagner. Dankeschön fürs Zuhören.
Vielen Dank. Ciao.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.